Ihr hört Neues Jahr, neues Glück. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und neues Jahr heißt, sind alle da, warum auch immer, ich weiß es nicht.
Dir fehlt ein bisschen die Luft, oder? Was ist los?
Nein, ich wollte nur gerade eigentlich was anderes sagen.
Die Einleitung ohne Luft heute.
Das war ein stilistisches Mittel an diesem Punkt. So. Hör dir es bei der Aufnahme nochmal an und du wirst merken, dass das ein Abbrechen eines gewissen Handlungsstrangs war, um einen anderen einzuspielen. Du hörst mir zu. Also, Erik ist mit dabei. Fangen wir mal von hinten an. Hallo, Erik.
Hallo.
Dann der Alex. Hallo, Alex.
Hallo.
Und natürlich die liebreizende Annemarie. Lange hat es gedauert, aber du bist dabei. Hallo, Annemarie.
Hallo.
Und tatsächlich noch
die
zu
Hörer
hören.
Nicht, dass es lang gedauert hat.
Das wissen die nicht, aber jetzt wissen sie es.
Für die Hörer ist doch jetzt alles wie immer, oder?
Irgendwie schon. Alles war auch nicht, man weiß es nicht. Wir haben drei Serien rausgesucht, beziehungsweise wir, ich weiß gar nicht, Alex, sind die alle auf deinem Mist gewachsen oder du bist ja jetzt quasi die neue Inkarnation des Mr. Serie?
Nee, hier, The Future Man ist.
Okay, also drei Serien, zwei davon auf Netflix. Wir haben gerade ein wenig off-topic darüber geredet, oder ich mit Erik, oder Erik mit mir, wie auch immer, dass wir festgestellt haben, dass Netflix unheimlich viel da rein buttert an eigenen Produktionen und auch an anderen Sachen, die wir schon besprochen haben, die an einigen oder anderen Stellen jetzt quasi auf kostenlos da, quasi kostenlos verfügbar sind. Wir werden besprechen Gottlos, die gerade bei Netflix läuft, eine Miniserie, Alex, ich weiß gar nicht, war das Miniserie oder war das nur erste Staffel? Werden wir noch drauf kommen?
Weiß man nicht.
Weiß man nicht. Dann Future Man, die im Piloten, so, mehr habe ich auch nicht gesehen, zumindest an der einen oder anderen Stelle doch ziemlich hochkarätig besetzt ist. Und Alias Grace, eine neue Verfilmung einer, sagen wir mal so, doch relativ erfolgreichen Autorin, Margaret Atwood. Da hatten wir ja vor kurzem erst The Handmaid's Tale. Und wie gesagt, das ist auch aus ihrer Feder im Buchformat erschienen und jetzt eben von Netflix umgesetzt als Miniserie. Ja, Erik hat ja am Anfang schon gesagt, er möchte ganz kurz über die Golden Globes reden. Da ist ihm nämlich aufgefallen, dass er mal eine Serie geschwänzt hat, die dann gar nicht so schlecht war, die dann aber doch ganz gut abgeschnitten hat. Und nun sagt er, muss er doch mal gucken. Um welche Serie ging es, Erik?
Big Little Lies, da kann bestimmt die Annemarie noch ein bisschen mehr erzählen, oder? Die gut?
Ja, habe ich doch erst im Weihnachtswäschchen drüber gesprochen.
So, da haben wir doch Erik reingeschnitten, Annemarie, da war Erik gar nicht dabei.
War ich so aufgeregt, weil ich mein Geschenk auspacken wollte, da habe ich eigentlich nichts anderes mehr. Muss ich mir mal in Ruhe anhören.
Hast du eigentlich bei eBay schon mitbekommen, oder?
Also Big Little Lies hat ja ziemlich abgesahnt gehabt, dann, ich sag mal, Filmbereich lassen wir hier in dem Podcast mal.
Achso, ich dachte, ich soll was dazu sagen.
Achso, ja, ich dachte, das war's schon, aber wenn noch mehr kommt, dann...
fand ich auch sehr gut. Ich war damals, glaube ich, nicht dabei, als ihr das gesprochen hattet. Lief in Deutschland auf Sky, jetzt ist das bei Amazon, aber zum Kaufen, wobei ich mir vielleicht vorstellen könnte, je nachdem, wie das tatsächlich hinter den Kulissen machbar ist, jetzt, wo sie die ganzen Darstellerpreise und diese Miniserie bei den Club gewonnen haben, dass das vielleicht bei Sky nochmal mit eingenommen wird oder wie auch immer, wie ich finde, verdient. Aber ging ja damals als Miniserie an den Start. Jetzt stellt sich heraus, es wird eine zweite Staffel geben. Ja, dann immer so ein bisschen fies, dass bei Miniserie, dass sie da nominiert sind und auch gewinnen, obwohl es jetzt eigentlich dann gar keine ist. Ja, aber Erik, schau da, ich weiß, aber ehrlich, ich weiß nicht, ob dir gefällt, Erik.
Also, ja, mal reingucken kann man ja. Wir gucken so viel Schrott, wenn das hier prämiert ist, das ist schon mal eine gewisse Auszeichnung, dass vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist.
Und ansonsten waren auch nur 6 oder 8 Folgen, glaube ich, nachher.
Ja, das muss mich gleich erwischen in der ersten Folge, sonst gucke ich da nicht weiter.
7 Folgen waren es, ja.
Okay. Ja, auch abgesahnt hat ja The Handmaid's Tale, das haben wir ja schon gemutmaßt, weil das ja ziemlich gut ist. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
Aber da finde ich wieder seltsam, dass mal vorweggenommen, dass du mit Alias Grace nicht so richtig was anfangen konntest. Weil ist ja...
Da kommen wir später dazu.
Setting-typisch ähnlich aufgebaut. Das war ein bisschen verwunderlich.
Ja, da kommen wir später dazu. Was auch noch, kennt von euch jemand die Serie The Marvelous Mrs. Maisel? Ich habe meine Lehrerin, ja. Die ist Frau Maisel. Aber
das ist die neue Amazon-Serie von den Machern von Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino und ja, genau. Ich habe sie bei uns in der Liste schon eingetragen, weil jetzt die kommenden Ausgaben alle schon immer belegt waren. Haben wir es noch nicht geguckt, aber ja, geht um eine junge Frau, die in New York lebt, in den 60ern, 70ern, 50ern und sich von ihrem Mann trennt. Ich glaube, der will eigentlich Comedian werden und ist aber unglücklich und sie trennt sich dann von ihm. Es geht eben darum um eine selbstständige Frau und sie wird dann selber Comedian und ist wohl dann ein kleiner Indie-Star und ja, soll wohl sehr, sehr lustig sein, hat den Ziel von Gilmore Girls, das heißt sehr viele, sehr schnelle Dialoge und kam sehr gut an bei den Globe, wobei das ja immer, also ich habe immer das Gefühl, wenn neue Serien rauskommen, die einigermaßen gut sind und gehypt werden, dass sie dann in der ersten Staffel immer abräumen. Also das ist mir damals bei Brooklyn Nine-Nine, die haben in der ersten Staffel gewonnen, dann waren sie nie wieder nominiert. Jane the Virgin hat in der ersten Staffel, Gina Rodriguez, die Hauptdarstellerin, gewonnen und danach auch nicht nochmal. Dann hat Crazy Ex-Girlfriend auch in der ersten Staffel gewonnen und jetzt wieder Marvelous Mrs. Maisel. Die sind halt, also was ich auf der einen Seite gut finde, dass sie eben neues, frisches, tolles Material würdigen, aber danach dann die Leute teilweise gar nicht oder die Serien nicht mehr nominieren, finde ich immer sehr schräg. Ja, aber so wie ich das aufgefasst habe von den Kritikern, sehr verdient und ich denke mal, wir werden uns demnächst die Serie auch mal noch anschauen.
Auf jeden Fall.
Master of None.
Sehr gut.
Das war ja schon in der zweiten Staffel oder so, ne?
Genau, da hatten wir die zweite Staffel auch schon mal kurz.
Da haben sie den Hauptdarsteller. Ja, das war so das Thema mit den Serien hier, ne? Also war eine schöne Show, fand ich. War natürlich sehr vielen Aussagen hier Richtung MeToo und wie haben sie es jetzt genannt?
Time's Up,
genau. War ziemlich politisch in der Hinsicht. Ne? Fand ich eine sehr, sehr gut gelungene Show. Gut moderiert von Seth Meyers. Ein und frei, kann man sich mal angucken.
Wobei das natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur hier war, weil die eine oder andere Rede sehr lang ging und er deshalb so ein bisschen weniger Zeit hatte, aber gefühlt war er bis auf seinen Eingangsmonolog, das war zu sehen nochmal, 3-4 Mal. Also
ja, jetzt
als Moderator meine ich, ja.
Einige Male noch da. Aber naja, vielleicht hat er auch nicht so Lust gehabt. Okay, dann lassen wir das sein hier zu dem Thema.
Genau, dann kommen wir doch direkt zur ersten Serie. Und das ist eine Serie, die bei Netflix vor kurzem angelaufen ist. Gottlos oder Godless, je nachdem, wie man seinen Netflix-Account eingestellt hat. Und jetzt haben wir natürlich nicht ausgewürfelt, wer von den beiden Erik oder Alex es vorstellen wird. Ich glaube, beim letzten Mal war Erik derjenige, der Pause hatte. Insofern würde ich sagen, stellt es Erik vor und Alex gibt seinen Senf dazu oder füllt noch auf und Anne-Marie und meine Wenigkeit werden dann noch unser Feedback zu dieser Serie geben.
Okay, dann muss ich mal kurz nochmal in mich gehen und überlegen, worum es da jetzt genau ging. Es fängt auf jeden Fall, oder die Handlung spielt im, sag mal, Wilden Westen.
Wild West.
Ja, es ist aber eigentlich, es gibt ja sehr viele auch so Filme, zum Beispiel Schneller als der Tod oder sowas oder auch dieses Young Guns oder so, die zwar im Wilden Westen spielen, wo die Thematiken, die dort behandelt werden, aber eigentlich eher so aktuelle Themen sind. Und so ähnlich ist die Serie hier auch. Deswegen, liebe Hörer, wenn ihr jetzt hört, oh, eine Western-Serie, nicht leer abschalten, gedanklich, sondern vielleicht mal zuhören. Ich meine, Quentin Tarantino hat es ja auch ziemlich gut geschafft, mit so Western-Remakes da einen modernen Touch reinzubringen und so ähnlich ist es hier auch. In der Serie geht es am Anfang darum, sehen wir so ein Unglücksszenario, so eine entgleiste Eisenbahn und irgendwie überall liegen Leichen rum und auch in dem einen Ort liegen ganz viele Tote rum und wir erfahren dann, dass eine Bande durch den Ort geritten ist und die haben halt auch den Zug überfallen, haben wirklich alle massakriert, weil sie dort was erbeuten wollten und diese Bande geht wohl mit ziemlicher Grausamkeit vor und der Chef dieser Bande wird gespielt von Jeff Daniels, der einfach nur großartig spielt. Hat mich eigentlich gewundert, dass der jetzt nicht bei den Golden Globes irgendwie wenigstens nominiert war. Also das ist eigentlich ein absoluter Fehler.
Ich weiß nicht, ob die DLC drauf haben.
Kann sein, ja. Das kann natürlich sein, ja. Auf jeden Fall ist er mit seiner Bande unterwegs und die wollen halt auch noch andere so Minenstädte, wo so eine kleine Mine ist, dann überfallen. Und er hat noch eine eigene Agenda, denn er ist von einem seiner eigenen Gefolgsleuten verraten worden und der hat sich mit dem Geld irgendwie abgesetzt. Und bei dieser ganzen Aktion, da ist einiges halt schiefgegangen, da hat Jeff Daniels auch noch einen Arm verloren. Der wurde dann bei irgendeinem Doktor da im Wilden Westen, das war alles nicht so steril und alles wurde noch amputiert und seitdem hat er halt irgendwie nur noch einen Arm und den anderen Arm, den schleppt er noch eine Weile mit sich rum, da kann er sich noch nicht gleich davon trennen. Er fängt dann schon an, ziemlich zu stinken, und aber seine Untergebenen trauen sich auch kaum, ihm das zu sagen, erst als es dann nahezu unerträglich wird, sagt dann mal jemand was. Und was waren da jetzt noch so für Nebenplots? Da gab es dann noch die eine Geschichte, vielleicht hilfst du mir mal
aus. Ja, das hat dieser Sheriff noch aus dem Dorf, der so langsam erblindet und halt da bei dem großen Schamanen irgendwie Rettung sucht, und da erfährt man dann auch noch ein bisschen seine Historie oder seine Vergangenheit. Seine Schwester ist dann noch in der Stadt.
Gespielt von dem einen von Halt and Catch Fire, der da mitspielt.
Okay. Nein, ich meine nicht den alten, den Marshall, diesen Sam Watterson.
Nee, der nicht. Der eigentliche Sheriff von dem kleinen Dorf.
Hier, der mit dem Knubber, der aussieht ein bisschen wie der junge,
Genau, der.
Bruce Willis, finde ich.
Ja, und dann haben wir halt noch das ehemalige Bandenmitglied, ne, von dem Jeff Daniels, der Verstoßene, sag ich mal. Ich habe den Namen auch nicht mehr drauf.
Der kommt doch dann irgendwie auf dieser Pferdefarm oder sowas unter, ne?
Genau, und
kümmert sich Anfang, der kann halt gut mit Pferden.
Das ist auch so der Anfang, wo der dann halt verletzt dann in der Prärie ist, liegt dann auch mit einer Schusswunde. Mit einer Schusswunde im Hals, und dann liegt er da auf der Pferderange weit außerhalb, wo die Frau wohnt mit einem indianischen Jungen und der Mutter von dem und einer älteren Indianerin. Und
nee, das ist seine Großmutter.
Das ist doch die...
Ja, aber sagt sie nicht, dass das ihr Sohn ist?
Ja, ist ihr Sohn, aber dann...
Naja, die war mal mit einem Indianer zusammen. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist. Damals auf jeden Fall, deswegen sage ich das.
Naja, sagen wir mal Native American.
Oh nee, als und, Kinder.
Aber das wirst du ja wohl hinkriegen, in deinem Kopf umzustellen.
Die alte Frau war quasi die Mutter von ihrem Mann.
Ja, von ihrem Mann, ja, genau.
Also die Oma von dem Jungen, hat er schon richtig gesagt.
Ja, hat er nicht gesagt.
Habe ich richtig gesagt, genau.
Großmutter, genau.
Genau, dann haben wir den und dann auch noch die halt auf der Pferderange, wo wir dann auch noch erfahren, was da passiert ist.
Man sollte vielleicht auch sagen, dass diese Frau Michelle Dockery ist.
Wollten wir gerade machen.
Und in dem ganzen Dorf oder in diesem Städtchen, da gab es vor Jahren mal ein Grubenunglück. Und da die Männer immer in die Grube gegangen sind, um da nach Silber oder irgendwelchen Edelmetallen zu graben, ist da ein ziemlicher Frauenüberschuss in der Stadt. Ja. Und ist natürlich dann nicht so kampfbereit. Das heißt, die Stadt ist anfangs mehr oder weniger wehrlos. Ja, und die warten halt quasi nur drauf, dass irgendwann diese große Bande dort einreitet und auch da ein riesen Massaker veranstaltet. Also da schwelt die ganze Zeit so diese Angst mit.
Also im Prinzip handelt es eigentlich auch von dem Verletzten, der auf der Pferderange gefunden wurde, der eigentlich Geld geklaut hat von dem letzten Überfall von der Gangster-Truppe und er war halt so der Ziehsohn von dem Jeff Dennis, von dem Einarmigen. Was man auch sagen kann, ist eigentlich, dass er, sag ich mal, ihm den Arm abgeschossen hat, ne? Und jetzt will er halt Rache dafür und will sein Geld zurückhaben und Rache üben an dem ehemaligen Ziehsohn. Und das ist eigentlich so die Haupthandlung, ne? Dass die dann halt durch den Wilden Westen reiten und versuchen, den zu finden. Und dann so ab Mitte der Staffel, Mitte der Serie wird dann halt das kleine Städtchen dann kampfbereit gemacht für, sag ich mal, den Angriff dann der wilden Bande. Und dann gibt es...
Hat dann so ein bisschen was wie von glorreichen Sieben so ungefähr, ja. Bloß das halt bei weitem nicht so viele sind. Ja. Die müssen sich dann einer Übermacht entgegenstellen und haben eigentlich nur so Frauen, die eigentlich noch nie so richtig ein Gewehr in der Hand hatten.
Genau.
die zwar schon relativ tough drauf sind, also sind sehr starke Frauenrollen, weil die mussten ja irgendwie klarkommen ohne ihre Männer und haben das eigentlich auch ganz gut geschafft, aber diese Bedrohung, die da jetzt vor ihnen steht, da müssen sie halt alle Register ziehen und sich da noch einiges überlegen.
Mir hat das Ding ja auch sehr gut gefallen, aber ich fand erstaunlich, ich muss ja zugeben, ich habe nur den Piloten gesehen, Alex hat es komplett durchgesehen.
Ich auch.
Du auch. Du hast jetzt ein paar Sachen schon, ich sag mal, angespoilert, die, glaube ich, im Piloten noch nicht kommen, aber es ist nicht weiter dramatisch.
Ja, also, Entschuldige mal, dass wir hier im Serienpodcast nicht nur den
mich spoilern.
Da gefällt uns nur einmal eine Serie, dass wir da mal weitergucken, nachdem wir hier so viel Dreck geguckt haben.
Du darfst ja gucken, aber man muss halt schön raus. Nee, aber unabhängig davon. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, ich sehe, dass dieses Format Western nicht ganz so oft bedient wird bei Serien, beziehungsweise dann doch eher Nischendasein führt. Hier in dem Fall grandios umgesetzt, also wirklich tolle Bilder, toll in Szene gesetzt. Der Pilot, beziehungsweise einige dieser Folgen, die gehen über eine Stunde, also so 80, 90 Minuten gefühlt. Da muss man schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Andere gehen natürlich nur 40, 50. Also diese Art des Erzählens ist dann wahrscheinlich auch wirklich episodenhaft aufgeteilt, sodass man halt nicht so ein aufgeblähtes Etwas vor sich hat, sondern wirklich die Geschichte erzählt wird in Kapiteln, die auch tatsächlich erzählt werden sollen, was ich immer schön finde. Die Bilder sind grandios gemacht, also dieses ganze Setting drumherum, gerade so die Eröffnungsszene, wie quasi alle Charaktere vorgestellt werden, ist am Anfang aber auch ein wenig verwirrend, da du hast jetzt, wie gesagt, schon ein paar Sachen vorweggenommen, was die Sache auch ein wenig verständlicher macht, aber gerade so dieses an unterschiedlichen Punkten, die unterschiedlichen Charaktere und wie sie zueinander kommen, das ist dann spätestens wahrscheinlich in der zweiten Folge geklärt, aber im Piloten halt noch etwas wirr. Aber trotzdem ist es toll. Was ich aber wissen wollte, was dich so reizt, dass du, glaube ich, ich würde sagen, die höchste Punktzahl jemals hier in diesem Podcast gibst mit 9,5 Punkten für diese Serie, was dich so gereizt hat.
Ich kann ja keine 10 geben, weil 10 ist ja Lost geben. Deswegen wird hier nie eine 10 fallen. Das ist aber mal klar. Ja, wie hast du schon gesagt, zum einen wirklich grandiose Landschaftsdarstellungen und auch ein bisschen in die Länge gezogen, aber nicht langweilig in die Länge gezogen. Also keine Ahnung, wenn die da mal irgendwo langreiten, wie der Erik schon gesagt hat, wie die glorreichen 7 da, aber halt mit 30 Leuten reiten die irgendwo am Horizont lang und das zeigen die einfach, wie alle komplett vorbeireiten. Sieht einfach super schön aus, oder die Prärie und einfach der wilde Westen und die Weite von der USA, und das nichts gegen dich, aber das kann man halt wahrscheinlich auf so einem kleinen Laptop nicht so richtig erkennen, aber oder nicht so richtig nachvollziehen, wenn man so einen, du kennst meinen Fernseher, da kommt die Serie sowas von mega gut rüber, weil du dann einfach diese Weite auch hast und einfach das volle Bild siehst und die Farben, das ist richtig, richtig gut gemacht, und auch halt so das mit den Pferden, das wird ja auch der im Detail drauf eingegangen, aber gezeigt, wie dann wie die halt reiten, oder wie die Frau auf dem Pferdehof und da mit den Pferden umgeht, und dann ist er dann auch der Cowboy, oder der bei ihr da wohnt und dann den kleinen Daniel Jungen dann irgendwie das Reiten beibringt. Also super schön gemacht und intensiv und lange gezeigt, und aber auch nicht langweilig. Das ist ja das Erstaunliche, was uns auch, oder was mich so erstaunt hat, das sind schöne Aufnahmen und dann aber auch wieder der Cut, und dann wird halt auch wieder richtig Wilder Westen gespielt, und wo dann Leute abgeknallt werden und auch brutal Leute gemetzelt werden und die fiesen Jungs dann da halt durch die Lande ziehen und ihr Unwesen treiben. Also das ist grandios gemacht, und das Finale der letzten Folge, also die hat mich persönlich dann komplett weggeballert, weil die, ich hatte auch schon geschrieben in unserem Dokument, so ein bisschen Tarantino-Style gedreht wurde, also einfach die Aufnahmen und dann zum Beispiel ein Schusswechsel dann sehr, sehr detailliert und richtig gut dargestellt wurde mit den ganzen Nebelschwaden dann von den Pistolen und so weiter und so fort. Ich will nicht so viel erzählen davon. Aber die letzte Folge, die ist richtig, richtig gut gemacht und hat Spielfilmformat. Ich glaube, der kann ja eigentlich auch bestätigen. Das hat schon richtig gute Qualität. Also Schauspieler richtig top, hat er auch schon gesagt, und ja, einfach das ganze Setting und die Story, und also ganz, ganz großes Kino. Hat mich wirklich richtig gut gefallen.
Was die Schauspieler angeht, muss ich unterschreiben, hat Erik ja schon gesagt. Also ganz, ganz großartig ist wirklich Jeff Daniels, den ich zuletzt bei Newsroom noch gesehen hatte, den ich ganz, ganz entfernt von, Fuller House kenne. Also was der für eine Charakterentwicklung gemacht hat, was der für tolle Rollen spielt und wie glaubwürdig der diesen Outlaw-Chef da spielt. Also ganz, ganz toll gemacht. Und auch diese ganzen Nebenrollen.
Ich kriege aber nicht aus dem Kopf raus von Dumm und Dümmer. Grandioser Film.
Aber trotzdem, es sind halt trotzdem, das meine ich halt, diese Vielfalt, die er bietet. Ne? Also dieses ganz, ganz seichte, dumme irgendwie und mittlerweile auch so wirklich diese ganz tollen Charakterrollen, die er spielt. Und ich gucke ihn unheimlich gerne zu. Sam Waterston, wie gesagt, dieser Marshall da, der spielt für mich ganz, ganz toll. Dann auch die weibliche Hauptrolle, Anne-Marie, wie hieß sie nochmal?
Michelle Dockery.
Genau, Michelle Dockery.
Das ist die aus Downton Abbey. Jetzt fällt mir gerade wieder ein.
Weiß ich
auch schon. Der Reiterfarm.
Die auch so einen weiblichen, also einen sehr, sehr weiblichen Touch hat, aber trotzdem so eine gewisse Härte und dieses ganze Schicksal. Also sie kam ja mit, ich sage es mal, ihrem, weiß ich nicht, aus den alten Ländern Ehemann da an und dann verliert sie den einen und dann verliert sie den nächsten auch noch und lebt jetzt in so einer, ja doch, kulturellen Patchwork-Familie irgendwie und das macht die Sache einfach so sehr attraktiv und ist trotzdem auch so eine ganz taffe Frau, also hat einen Haufen Pferde da und irgendwie versucht trotzdem über die Runden zu kommen. Also wirklich eine erstaunliche gute Serie, wie du schon sagtest eingangs, oder Erik, dass man von diesem Klischee-Western-Drama wirklich Cowboy- und Indianer-Klischee da abrücken muss, sondern dass das ja wirklich irgendwie so ein epurales Western-Drama ist mit grandiosen Bildern, die auch auf kleiner Leinwand gut überzeugen, Alex. Wenn sie sicherlich auch bei größeren Dimensionen besser zurechtkommt. Nee, aber es ist wirklich ein tolles Ding und das hätte ich nicht gedacht. Und mit 7 Episoden. Du kannst mir aber sagen, Alex, ich habe nichts gefunden. Zweite Staffel, ja, nein. Ist eher Miniserie? Also ist die Ende so
abgeschlossen?
Also eigentlich war es auch als Miniserie
Ach, da steht's ja. Man muss ja lesen können. Ja, 7 Episoden Limit-Serie, also passt schon. Anne-Marie, du bist die einzige Abweichlerin im Team. Du hast nochmal korrigiert. Du bist nicht ganz so eine große Abweichlerin von 6 auf 7. Trotzdem hat sie dich ganz so
Genau, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nur eine Folge gesehen habe und normalerweise dieses Western-Style nicht so mein Ding ist. Also ich weiß das natürlich auch zu schätzen, beziehungsweise weil vielleicht die Serie ein bisschen anders ist als alles andere je da gewesen. Ne? Wobei ich auch zugeben muss, normalerweise schalte ich bewusst dann auch nicht ein. Ich hätte die Serie jetzt wahrscheinlich oder den Piloten auch nicht gesehen ohne unseren Podcast, weil ja, wie vorhin auch schon von euch gesagt, Netflix hier eine Sache nach der nächsten ausballert. Deshalb weiß ich vielleicht nicht, was es sonst noch so gibt und ob wirklich so grandios ist. Aber das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also einmal natürlich das Bild wirkte auch auf meinem großen Samsung Smart TV sehr, sehr gut. Und aber auch die Handlung fand ich ganz interessant. Diese einzelnen kleinen Geschichten, die dann, was man ja im Piloten schon spürt, dann was ja sicherlich dann bis zum Showdown auch passieren wird, miteinander verwebt werden. Michelle Dockery hat mir sehr gut gefallen und wie du so schön sagst, diese Patchwork-Familie da. Mir hat diese Kleinstadt oder wie nennt man das?
Western Town.
Ja, genau. Also halt die Stadt mit den fast nur Frauen, sehr gut, zumindest was man im Piloten gesehen hat, wie man da eben sieht, dass sie gerade ein neues Haus bauen und so. Dachte schon, wow, cool, hoffentlich kommt da noch mehr in die Richtung. Und eben diese drohende Gefahr da von dieser Gang um Jeff Daniels. Also den Pilot fand ich ganz ordentlich und ich glaube, ich werde auch weiter gucken, was ich nicht gedacht hätte normalerweise. Also ansonsten habt ihr ja eigentlich alles schon gesagt. Noch eine kurze Frage. Daniel, denkst du, dass Jeff Daniel bei Full House mitgespielt hat? Ich glaube, du verwechselst ihn mit Dave Collier.
Ich bin...
Der den Joey da gespielt hat? Das ist nicht Jeff Daniels.
dann habe ich das wahrscheinlich wirklich verwechselt. Dann ist es wirklich bloß Dumm und Dümmer.
Genau, aber bei Newsroom, genau.
Ja, Newsroom. Deswegen, das war das Einzige, aber vom Gesicht, ich dachte, das war der andere da gewesen. Aber Newsroom war trotzdem ganz
schön. Ja, die sehen sich so ein bisschen ähnlich.
Ja, also. Nee, dann ist es mein
ansonsten, Film. Also auch der Cast gefällt mir sehr gut, wie Erik ja schon gesagt hat. Gordon von Halt and Catch Fire ist ja mit dabei. Habe ihn erst gar nicht so erkannt, ohne seine Nerdrille. Also ich gucke hier mal weiter. Ich gebe jetzt mal 7 Punkte, weil das echt auch für mich ein unbekanntes und vielleicht auch bisher unterschätztes Genre ist. Wer weiß, vielleicht hole ich jetzt noch alle anderen Filme und Serien der letzten 20 Jahre auf, aber eine Miniserie ist ja immer gut. 7 Folgen, 70 Minuten, dachte ich, war schon im Piloten. Uiuiui.
Das ist
hatte
halt
auch seine Länge beziehungsweise seine ruhigen Momente, aber die fand ich auch hier nicht schlimm. Also manchmal ist sie echt so, oh ja, jetzt kommt mal hier aus dem Quark. Aber hat mir ganz gut gefallen. Also das Einzige, was ich wieder so ein bisschen doof, weil unnötig fand, diese Szene, wenn der Zug überfallen wird, dass da diese Frau, also die Vergewaltigung, die hätte man sich sparen können. Und auch trotzdem klar, dass das, was das für Männer sind, was für Verbrecher das sind, wie gottlos die sind. Also da hätte man da jetzt nicht noch die Frau auf die Bank legen müssen. Aber ansonsten, ja, angenehm
überrascht. Dabei sind das gerade die Männer, die eigentlich am ehesten Gott zugetan sind. Ne? Jeff Daniels, der rezitiert ja auch gerne aus der Bibel und so, und wir erfahren dann auch ein bisschen was später über seine Vorgeschichte. Aber was ich halt das Geniale finde an Godless, weshalb ich dann auch so eine hohe Wertung abgegeben habe und so begeistert bin und auch wirklich die komplette Staffel relativ schnell durchgeschaut habe, ist, also Godless ist ja kein typischer Western in dem Sinn. Also es könnte genauso gut irgendwo in der Bronx spielen, und die Gang ist halt keine Western-Gang, sondern halt so eine normale Gang, die irgendwie eine Bank überfällt oder sowas, und es würde halt genauso funktionieren. Deswegen die Storys, die Geschichten sind halt sehr modern erzählt und sind auch sehr viele starke Frauenrollen drin, die ihren eigenen Weg gehen. Ist auch sehr angenehm, das mal zu sehen, dass die sich eben nicht alle so unterbuttern lassen. Also dieses eine Beispiel mit der Frau aus dem Anfang, was die Annemarie gebracht hatte, das ist dann eher so die Seltenheit in der Serie. Ist jetzt nicht so wie in typischen Western. Also sehr empfehlenswert.
Netflix. Eine Frage noch ganz kurz, weil du das gerade erwähnt hast mit den typischen, also nicht mit den typischen, sondern mit den starken Frauenrollen. Weil ich hatte erst den Trailer gesehen, und da ist es ja so, dass die Frauen gefühlt noch ein bisschen eine stärkere Rolle spielen. Also die dann quasi als Verteidiger Angriff, so auch als Gegengang da spielen. Sind die nachher noch stärker im Fokus geleitet von der Hauptdarstellerin? Also hier Michelle Dockery?
Und der?
Oder täusche das? Also im Trailer wirkte das so, als wenn sie quasi nachher voranschreitet, alle anderen Frauen folgen ihr.
Nein, ich glaube nicht.
Nee, okay. Nee.
Da gibt es dann auch noch andere, die dann im Laufe der Serie dann auch hervortreten, die dann, guckst dir einfach mal an, weil wir erfahren dann sehr viel, und was halt die Serie auch ganz gut schafft, das ist mir vorhin noch eingefallen, wo der Alex das erzählt hatte mit der Schießerei am Ende oder überhaupt dieses Ende, diese Schießereien, die immer wieder sind, was halt unheimlich schwer ist bei solchen, gerade wenn du sehr viele Protagonisten hast, sehr viele Darsteller, und die sich dann irgendwie gegenseitig beschießen oder miteinander kämpfen, dann ist halt unheimlich schwer für einen Regisseur, dass der Zuschauer den Überblick behält, ja, wer ist gerade wo und wer lebt überhaupt noch und wer lebt nicht mehr und wer hat sich wo versteckt und wer schießt von wo aus. Und das hat er halt richtig gut geschafft. Also du hast selbst in dieser großen, da ist dann ein riesen Kuddelmuddel, ich will mal nicht zu viel verraten, da passieren dann Dinge, die habe ich eigentlich so noch nie in einem Western gesehen. Ja. Und man hat aber immer noch das Gefühl, man weiß noch genau, wer ist wo, ja. Ja, wer, und wie viel sind noch ungefähr übrig auf der einen Seite und auf der anderen. Und ja, genial gemacht. Also da gehört auch einiges dazu.
Mal noch eine ganz andere Frage, weil die vielleicht an alle in die Runde eigentlich. Dadurch, dass es nun eben auf so einer Streaming-Plattform läuft, wo es keinen festen Timeslot gibt, ist ja natürlich diese Länge dieser einzelnen Folgen, ich hatte schon gesagt, so von 40 bis 80 Minuten, relativ unterschiedlich. Stört euch sowas, oder ist es im Sinne des kompakten Erzählens, abgeschlossener Handlungsstrang sogar angenehmer, so unterschiedliche Längen von Serien zu haben? Fangen wir mal ganz vorne an. Annemarie, stört dich das irgendwie, oder ist das irgendwie ein Bonuspunkt oder negativ?
Hä? Ich habe deine Frage überhaupt verstanden.
Naja, es ist doch bei Netflix jetzt häufig so, dass wenn die jetzt so eine Serie raushauen, dass die Folgen nicht alle immer nur auf eine bestimmte Zeit zugeschnitten sind. Da hast du ja häufig auch bei den Fernsehfolgen, hast du da noch so Füllsequenzen drin, wo einfach mal irgendwelche, um die Zeit zu strecken, weil die Story nicht so viel hergegeben hat für die Folge. Das finde ich halt bei Netflix gut, dass sie das eben nicht machen müssen.
Ach so. Ja, das ist mir jetzt aber noch gar nicht so extrem, dass sie sich die Laufzeiten innerhalb einer Serie so unterscheiden. Also, dass das mal um 5, 8, 10 Minuten, aber jetzt 40 und 70, also das
40 und 80 ist so sogar. Hier so.
Ja, 40 und 80. Ach so. Ja, na, das ist natürlich, also für mich selber, ist natürlich dann angenehm, wenn du irgendwie gerade so 80 Minuten und denkst so, ich würde noch weiter gucken, aber jetzt nochmal eine anderthalbe Stunde und dann kommt plötzlich 40 Minuten, ist natürlich dann verführerisch, dass du vielleicht wirklich noch eine Folge mehr schaust, aber wie gesagt, mir ist das jetzt noch nicht negativ aufgefallen und ich finde das ja wirklich der Vorteil bei den Streaming-Sachen, wo eben nicht diese festen 40, 45 Minuten vorgegeben sind, um dann noch die Werbung, um dann 60 Minuten zu füllen, dass dann entsprechend auch die Leute die Freiheit haben, eben das zu zeigen, was sie zeigen wollen, nicht künstlich mehr erzeugen müssen oder eben um die Handlung oder um die Szenen zu kürzen, um so vielleicht essentielle Story oder vielleicht auch Charaktersachen rausschneiden zu müssen. Also von daher, nö, also ich persönlich habe damit jetzt noch kein Problem und würde es dann, also begrüße es ja eher, dass sie wirklich da diese Möglichkeit haben.
Alex, sieht es bei dir aus? Ist das eine Sache, die du überhaupt bemerkst oder tangiert dich gar nicht?
Doch, ich merke das schon, aber mich stört es nicht wirklich. Also bei so guten Serien, klar, dann je mehr, desto besser, aber es war ja bei Mindhunter war das ja auch so, immer so durcheinander, aber das ist okay, mein Gott. Wolltest du schon was bei deinen denken?
Okay. Na gut, also Godless oder Godless, je nachdem.
Stört es dich denn?
Nee, es kommt auch an. So 80 bis 90 Minuten pro Folge ist manchmal für mich schon ein bisschen viel. Das sind dann so 3 Abende, die damit gefüllt werden, obwohl jetzt bei der habe ich es an einem Stück geguckt. Aber ich finde es halt im Sinne des Erzählniveaus deutlich besser. Wie wir schon jetzt wiederholt gesagt haben, man konzentriert sich eben auf die Geschichte und nicht auf die Zeit, die gefüllt werden muss. So, und wenn halt diese Geschichte eben in dem Moment oder den Handlungsstrang in dem Moment nicht mehr hergibt, dann erzählt man halt auch nicht mehr, dann macht man halt eben nur 40 Minuten. Wenn man aber halt 80 Minuten zu füllen hat, weil es eben so dicht so viel ist, dann macht man das mit 80 Minuten. Und das finde ich dann schon wiederum eine neue Freiheit, die du im normalen Fernsehen eben nicht so hast, weil du eben das dann eben nicht in irgendwelche Timeslots drücken kannst oder eher schlechter. Insofern finde ich es gut. Aber es fällt halt auf, wie gesagt, bei der Serie ist es halt gravierend, dass es halt manchmal doppelt so lang oder doppelt so kurz ist, je nachdem, wie man es halt sieht. Aber trotzdem, besser so, als wie gesagt, dann 80, jedes alles 80 Minuten und dann eine 40 Minute noch mit irgendwelchen unnützen Bildern oder unnützen Handlungssträngen oder sonst wie aufgefüllt. Insofern Daumen hoch. Kommen wir jetzt zu einer nächsten Serie, die sicherlich auch ein wenig umstritten sein wird, weil sie vom Niveau her wahrscheinlich eher so in einer, was ist denn das eigentlich, eine Science-Fiction-Comedy, aber mit relativ vielen kleinen, tollen Schauspielern, die hier und da auftauchen und die ich glaube, Anne-Marie, du wirst es dir gleich vorstellen, Future Man ist die Rede und Seth Rogen, die hat er, glaube ich, auch mitproduziert, ne? Also kein Unbekannter.
Ja.
Okay. Dann worum geht's denn bei Future Man?
Es geht um einen jungen Mann, der gerne ein Computerspiel spielt und plötzlich selber dort mitmacht. In der realen Welt. Das ist eigentlich ganz kurz gefasst Future Man. Die Hauptrolle, unser Josh, wird gespielt von Josh Hutcherson, den der eine oder andere vielleicht noch aus Hunger Games kennt.
Habe ich nie gesehen. Sorry, kann ich da gar nicht mit dienen.
Ja, aber ja, vielleicht der eine oder die andere war da der Love Interest von Katniss. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, kennt man den noch irgendwo her? Ich hatte den vorher nie auf dem Schirm. Ich mag ihn auch nicht besonders. Oder habe so eine neutrale Meinung ihm gegenüber. Aber er ist schon relativ bekannt und deshalb war ich auch sehr überrascht, dass er jetzt die Serie macht. Neben ihm als quasi zweite Hauptdarstellerin Elisa, ich weiß gar nicht, Cooper, die man kennt von Happy Endings. Und der dritte, ja, quasi Hauptdarsteller oder der dritte, ja, ist Derek Wilson. Den kannte ich jetzt gar nicht weiter. Also er hat in Preacher, hat er den Donny gespielt, falls das jetzt für manche zur Visualisierung. Ansonsten hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm. Aber zurück zu Josh, unser Hauptdarsteller ist um die 30, ich weiß gar nicht, wie alt ist Josh Hutcherson. Also ich glaube, er wird dort ein bisschen jünger gemacht, als er tatsächlich. Was?
Hast du jetzt das, die Alter raus?
Er ist 25.
Oh Gott. Ja, so viel zum Thema, da wird jünger gemacht.
Ja, okay, also Josh, Mitte 20 wahrscheinlich, unser Hauptdarsteller, lebt noch bei seinen Eltern, hat so ein bisschen trostlose, oder also ihm geht es nicht schlecht, aber er hat jetzt auch kein super aufregendes Leben. Er arbeitet als Hausmeister oder Facility Manager in einer Forschungsklinik. Er wischt dort die Böden, putzt die Klinken und in dieser Klinik wird eben nach einem Mittel unter anderem gegen Lippenherpes geforscht und er kommt klar, hat dort eine Kollegin, die er, so lernen wir im Piloten, ganz toll findet, aber ist auch manchmal ein bisschen schusselig, wodurch dann Leute auszusehen auf dem frisch geputzten Boden ausrutschen. Ihr merkt schon, alles nicht sehr aufregend. Aufregend wird es für ihn erst abends, wenn er sein Lieblingsvideospiel Biotic Wars zocken kann, was ihm sehr viel Freude bereitet, aber auch sehr viele Nerven kostet, denn da gibt es wohl eine Stelle im letzten Level, die einfach nicht zu überwinden ist. Er sitzt da schon Tage, Monate, Jahre dran, keine Ahnung. Und es gibt wohl niemanden, der dieses Level bisher geschafft hat. Und könnt ihr euch ja vielleicht denken, was kommt im Piloten? Schafft er es dann plötzlich, dieses Level oder diesen Gegner oder was auch immer da ist, doch zu überwinden, indem er eben sich denkt, ich mache jedes Mal das Gleiche und ich muss jetzt mal was Neues probieren. Und genau das ist der pfiffige Einfall. Und deshalb schafft er eben dieses Level, freut sich total, kommt dann auch, ja, du bist der, ich weiß nicht, auserwählte Chosen One. Und er ist mega happy und freut sich. Und ich weiß nicht, ob direkt danach oder ein bisschen später. Aber ist ja egal, denn auf jeden Fall stehen plötzlich die beiden Hauptakteure dieses Spiels, einmal die Tiger, die eben von Elisa Cook gespielt wird, und der Wolf von Derek Wilson gespielt, leibhaftig vor ihm und sagen ihm, yeah, Glückwunsch, du bist der Chosen One. Und er so, hä, what? Ist das jetzt hier versteckte Kamera? Was ist hier los? Und sie erklären ihm eben, sie kommen aus der Zukunft und dieses Spiel ist eigentlich wurde eigentlich so entwickelt.
Rekrutierungsprogramm.
Genau, und das ist eben nur vom Auserwählten geschafft werden kann, dass dieses Level zu lösen und aus der Zukunft. Und die brauchen eben jemanden, der da besonders fit ist, deshalb Rekrutierungsprogramm. Und er hat es jetzt eben geschafft, denn die Zukunft ist in Gefahr und ich weiß gar nicht, dort ist Krieg oder was jetzt eigentlich so schlimm ist. Auf jeden Fall müssen sie verhindern, dass ein Professor, ein Doktor, dieses Heilmittel für diesen Lippenherpes erstellen kann, denn das nimmt eben seinen Lauf, was dann die Welt ins Chaos bringt. Also sehr, sehr verwirrend alles. Und auf jeden Fall benötigen sie jetzt seine Hilfe, weil er ja eben dieses Mega-Brain ist, weil er es geschafft hat, dieses Computerspiel zu Ende zu spielen. Soll er jetzt mit diesen beiden eigentlich Computerfiguren oder Computerspielfiguren durch die Zeit reisen, um eben zu verhindern, dass dieses Gegenmittel gefunden wird, um die Zukunft zu retten. Und ich habe schon die zweite Folge gesehen und kann ja vielleicht schon mal kurz vorweg noch sagen, also sie reisen dann in die Vergangenheit und zunächst in die 60er, wo eben dieser Professor, der eben seit 40 Jahren diesen Lippenherpes hat, zu dem Zeitpunkt, als er den Herpes bekommen hat, weil er weiß, er hat sich mit dem Professor mal im Büro, im Labor unterhalten. Er meinte, ja, am Tag der Mondlandung habe ich eben mit einer Frau rumgemacht und die hat ihn mir wahrscheinlich gegeben oder wie auch immer. Und also reisen sie zum Tag der Mondlandung zurück zu einer Party, wo er die eben kennenlernt. Und dort versucht er eben zwischen dem Professor und die Lady zu gehen, damit die sich eben nicht küssen und er niemals angesteckt wird. Denn wenn er niemals den Herpes bekommt, wird er niemals das Gegenmittel entwickeln wollen und wird Gegenmittel nicht entwickelt, gerät nicht die Welt ins Chaos. Das ist eben der Plan und ja, in der zweiten Folge versuchen sie das eben sehr lustig und dilettantisch hinzukriegen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, Josh, unser Hauptdarsteller, ist zwar der Auserwählte, weil er das Computerspiel durchgezockt hat, aber er ist natürlich physisch überhaupt nicht in der Lage zu kämpfen. Das ist aber den beiden Figuren aus dem Spiel nicht klar. Die denken halt, okay, die haben jetzt hier voll den, weiß nicht, Martial Arts Superhelden vor sich und der kann aber nicht mal richtig eine Treppe runterlaufen, ohne zu stürzen, was natürlich dann in den ersten Minuten des Aufeinandertreffens sehr lustig wird, weil sie eben in die Vergangenheit reisen und er ist ja aber in seinem Kinderzimmer bei seinen Eltern, reisen dort in die 60er, das heißt, er ist in seinem Haus, aber andere Menschen wohnen dort, die natürlich entsprechend verwirrt sind, was er da auf einmal will und die fangen eben wild an, ihn zu verprügeln und er ist halt so ein Lappen und kann sich nicht wehren und die beiden stehen nur dumm daneben und sagen, ja, ja, er wird vielleicht seine Kräfte und sein Kung-Fu, was auch immer, rausholen können.
Nicht irgendwelche wildfremden Menschen, das ist seine Oma.
Ja, genau, na klar, seine Vorfahren, ja, aber sind ja, er ist ja fremd für sie, sagen wir so. Und er sagt dann immer, hey, it's me, Josh, und dann die wieder mit Nudelholz auf ihn einprügeln. Ja, also es ist auf der einen Seite natürlich diese Action-Sci-Fi-Zeitreise-Aspekt dabei, der aber für mich nicht sehr groß ist. Also natürlich kämpfen die in der zweiten Folge, kommt dann noch die Polizei mit dazu, da passiert noch was, aber es ist mehr wirklich eine Comedy-Serie, die eben einfach ummantelt ist von dieser Geschichte oder von dem Setting. Es ist sehr, sehr albern und ich fand den Trailer, muss ich aber sagen, besser als die Serie selbst. Also das sind natürlich immer die besten Witze und alles und normalerweise mag ich eben diesen Humor von Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja schon viele, viele Filme hier das Ende Die End ist mir, haben die doch zusammen gemacht und Bad Neighbors und so. Also das sowas mag ich eigentlich mal. Genau, das ist die End. Bad Neighbors, sowas mag ich eigentlich sehr gerne oder die Filme fand ich immer sehr unterhaltsam. Und hier war es mir aber irgendwie so ein Serienform, vielleicht liegt an dem Setting oder an dem Hauptdarsteller. Also ich habe schon ab und zu gelacht, aber es war halt nie so, dass ich denke, boah, ja, geil, geile Comedy, der Stil passt auch zu der Serie. Dafür kam es mir ein bisschen lahm vor, ehrlich gesagt. Da war ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Es ist schon teilweise sehr derb oder sehr albern. Also ist schon ein spezieller Humor, der aber für mich jetzt nicht so richtig kickt. Wer aber grundsätzlich darauf steht, sollte hier auf jeden Fall reinschauen, wurde jetzt auch, die erste Staffel liegt bei Hulu oder läuft bei Hulu 13 Folgen oder mit 13 Folgen, wurde jetzt für eine zweite Staffel auch schon verlängert. Also wer das gern mag oder von den Piloten recht gut begeistert ist, kann hier auf jeden Fall weiterschauen und wird da zumindest auch noch im nächsten Jahr Freude mit haben. Ist ja immer schade, wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten ja The Major letztens hier, der Bürgermeister mit diesem Rapper, der aus Versehen plötzlich ins Bürgermeister
wobei ich die lustiger wird. Fand.
Die Serie ist jetzt schon abgesetzt. Sauerei. Also ich meine, das ist ja immer sehr schwierig, bei neuen Serien sich da, ist ja auch immer ärgerlich, wenn man seine Zeit investiert und also vor allem die Serie wurde jetzt mittendrin erstmal unterbrochen, dann wird dann wahrscheinlich irgendwann Samstag in der Nacht ausgestrahlt, die letzten Folgen. Egal. Aber auf jeden Fall hier, Futureman, zweite Staffel schon gesichert. Wem es gefällt, mir jetzt leider nicht so, ich gucke nicht weiter. Vielleicht ist es auch eine Serie, die ein bisschen braucht, weil natürlich die Frage ist, zu welchen Gelegenheiten wollen sie noch reisen und was passiert dann noch, aber für mich leider nicht so. Daniel, dir hat es also nicht so gefallen?
Nee, ich fand die auch nicht so, aber für mich war das auch im Grundsatz auch irgendwie mehr so eine was lustige Parodie auf vielleicht die ein oder andere bekannte Serie. Also gerade der Pilot wirkte halt so ein bisschen wie eine Mischung aus Terminator und Pulp Fiction, gerade als dann diese aus der Zukunft da in diesem Restaurant rumballern und sich drüber aufregen. Das hat schon manchmal ganz witzige Momente, eben dieser Computer-Nerd oder dieser Hausmeister, der da dieses seltsame Computerspiel spielt, eigentlich totaler Freak ist und dann der ganze Cast drumherum war wieder ganz gut, also gerade in dem Piloten. Ron Funches zum Beispiel war grandios in dem Piloten, beziehungsweise dann auch der ich sehe tote Menschen.
Hey, Joel Osment.
Genau, obwohl da bei denen ich, wenn ich den in letzter Zeit immer so sehe, der lässt sich halt ganz gut geht, sagen wir mal so. um das nicht weiter auszuführen. Aber
wen hat er denn gespielt?
Ne, der war,
er hat diesen einen Doktor gespielt, genau, der in der ersten Folge nur der Gehilfe war und in der zweiten Folge dann der Chef. Hm.
Mit dem Bart ringsrum und so.
Der hat jetzt immer so einen Bart.
Ja, und deswegen, also ich fand's witzig und deswegen war ich gespannt. Erik hat ja schon mehr geguckt, du ja auch. Ich würde vielleicht auch noch eine zweite Episode gucken, aber es könnte gut sein, gefühlt, dass es sich dann ein wenig totläuft. Aber wenn du sagst, dass es halt mittlerweile auch für eine zweite Staffel verlängert worden ist, nur weiß ich nicht, ob die Produktionskosten so gering sind. Die hatten ja mal irgendwann im Interview gesagt, warum denn so Sachen wie, also von unter anderem Seth Rogen so gut sind, weil meistens der Cast sich so gut versteht und die einfach Spaß am Set haben. Und das kommt hier schon rüber. Ne? Also es ist so ein, hat so einen trashischen Anstrich irgendwie. Es wirkt nicht alles so ganz ernst. Gerade als er zum ersten Mal mit diesen aus der Zukunft kommenden da Kontakt hatte und er sich da gerade ein von der Palme wedelt. Das ist fremdschämen lustig irgendwie. Ja, muss man halt mögen, diese Art von Humor. Ja, weiß ich nicht. Muss mal schauen, ob ich noch eine zweite Folge mir angucke. Erik, du sagst, das lässt ein bisschen nach dann, nach und nach, oder
wie hast du es wahrgenommen? Schon. Also ich war nach der ersten Folge doch relativ angetan. Jetzt, da war natürlich die eine Szene, die du gerade beschrieben hast, die hat mich irgendwie da ziemlich rausgebracht. Die fand ich nicht so besonders. Aber an sich, das Setting fand ich eigentlich ganz cool und habe mir gedacht, oh, da kann man echt viel draus machen und war gespannt drauf, was da kommt. Ich meine, gerade so Zeitreisethemen ist ja eh unseres hier im Podcast, ne? Ist auch nur Zurück in die Zukunft und so. Da kann man ja echt schöne Sachen machen, aber ich finde, die Serie verkackt es halt einfach. Weißt du, der ändert halt Sachen in der Vergangenheit, die Auswirkungen haben auf die Zukunft, und anstatt da jetzt irgendwie, ja, zu versuchen, das irgendwie wieder richtig zu stellen, weil das funktioniert halt einfach nicht, weil er merkt dann halt auch, der redet dann mit so einer Sekretärin und die sagt ihm, was wer? Wen meinst du jetzt? Und nee. Und dann stellt er halt fest, oh je, dadurch, dass ich da in der Vergangenheit was geändert habe, muss ich jetzt sehen, wie ich mich jetzt hier überhaupt in der jetzigen Zeitlinie irgendwie durchlaviere und so. Das geht halt einfach nicht. Da muss irgendeine andere Lösung gefunden werden. Entweder, dass irgendwie wieder richtig gestellt wird oder irgendwas. Aber der, wie so ein Elefant im Porzellanladen, taumelt der da durch die Zeiten durch und macht halt alles Mögliche falsch. Und das kannst du halt, an einem bestimmten Punkt konnte ich das nicht mehr ertragen, weil es einfach so ein Blödsinn war. Du wusstest dann schon genau, oh, jetzt hat er das wieder gemacht, ach nee und so. Und es ist auch so inkonsequent, die Serie. Also da ist irgendwie jede Folge von der Tonalität her irgendwie anders. Während der Pilot noch eher so lustig war und irgendwie cool und ganz nett, und ist dann die zweite Folge schon so, oh ja, okay, jetzt gehen sie da in die 50er Jahre und okay. Und die dritte Folge ist wieder ganz anders, und aber auch nicht besser oder so. Und ich weiß nicht, ich habe dann aufgehört. Also 3 Folgen reicht bei mir. Es sei denn, einer der geschätzten Hörer sagt jetzt, yay, das wird noch richtig gut und unbedingt noch gucken. Und du musst einfach nur die schlechten Episoden durchstehen und dann wird es richtig gut oder so. Ja, aber das auch die zwei, weißt du, die kommen aus der Zukunft und die merken doch auch, dass das eine Pfeife ist, ne? Dass sie da den überhaupt noch mitnehmen. Die brauchen den doch eigentlich gar nicht. Bloß,
vor allem relativ schnell merken die ja, dass der eine Niete ist, ne?
Ja, bloß, dass die halt sich in der Vergangenheit ja auch nicht so richtig auskennen, und ja, die sind halt auch ein bisschen seltsam. Ach nee, also hätte wirklich cool werden können. Ich meine, da gibt es ja auch diverse Filme, auf die spielt er ja auch an. Er sagt ja, hey, das ist doch wie in dem Film sowieso, wo halt der eine Junge das Computerspiel durchspielt und dann wird er gleich in die Galaxie hochgebeamt und soll da das Raumschiff fliegen, weil er hat ja das Raumschiff geflogen in dem Spiel und hat da den Level geschafft und so. Und das ist halt noch, ja, das finde ich halt auch ein bisschen, das wäre cooler gewesen, wenn sie so ein bisschen als Insider-Gag gelassen hätten und nicht so nach dem Motto, ja, jetzt stoßen wir mal alle, die es nicht wissen, da noch mit der Nase drauf, wo jetzt die Referenz jetzt herkommt und so. Ach, nee, hat mir insgesamt nicht so richtig gefallen.
Na gut. Ihr seht, Future Man eher was für den ganz
Guckst du jetzt noch eine zweite Folge?
Bitte?
Guckst du jetzt noch eine zweite Folge?
Ich weiß es nicht genau. Also auf der einen Seite reizt es mich schon, um mal einfach zu sehen, wie das Setting weitergeht, weil es mich eben so, wie gesagt, so ein bisschen an Terminator erinnert, beziehungsweise eben an so Sachen wie Pulp Fiction, und ich mir nicht so richtig vorstelle.
Ja, das wollte ich dich noch fragen. Wo hatte ich das an Pulp Fiction erinnert?
Na, als die beiden in dem Piloten in dem Restaurant sind und sich darüber unterhalten und plötzlich umballert.
Was? Bald da welche im Restaurant? Okay, alles klar.
Oh. Die ballern da nur um sich und der steht auf dem Tisch und die schreit rum und bla bla bla, und zwar für mich zumindest. Aber man ist ja, ne, muss man selber wissen. Nee, ich mal gucken, vielleicht. Ich weiß es noch nicht genau. Future Man jedenfalls im Großen und Ganzen im Tenor nicht so schlecht, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. So, dann kommen wir zur letzten Serie dieses Podcasts und das ist Alias Grace. Eine neue Verfilmung von Margaret Atwood, die ja bereits, hatte ich schon im Eingang gesagt, diese Handmaid's Tale gemacht hat. Und bei Netflix ist jetzt eine neue Miniserie erschienen, die sich dieses Buches annimmt in 6 Episoden, alle glaube ich ziemlich gleich lang. Eine kanadisch-amerikanische Co-Produktion, die auf dem gleichnamigen Buch Alias Grace basiert. Kurz zusammengefasst im Prinzip, wir befinden uns in Toronto im Anfang des oder Mitte des 19. Jahrhunderts und eine junge Dienstmagd, Grace Marks, die im Haus eines Gefängniswärters quasi die Dienstmagd ist, merkt man relativ schnell, dass sie eine eine verurteilte Doppelmörderin ist, die aber dann so quasi kurz vor dem Schafott sinnbildlich die Todesstrafe in lebenslänglich umgewandelt worden ist. Und dann kommt ein Arzt ins Spiel, Dr. Simon Jordan, der quasi sie als Psychiater oder Nervenarzt, wie man das bezeichnen will, analysieren will und gucken will, was steckt hinter diesem Mord, also was hat Grace Marks da tatsächlich gemacht und ist sie nun eine gemeingefährliche Verbrecherin oder ist sie am Ende doch unschuldig und quasi das unschuldige Opfer eines Komplotts, das gegen sie gestrickt worden ist oder einfach nur das Opfer in dem Moment. Es ist im Endeffekt eine Mischung, natürlich ein starkes Drama, aber für mich dann doch so ein wenig ein Krimi, denn es geht darum, innerhalb dieser 6 Episoden herauszubekommen, ist sie denn nun unschuldig oder nicht. Das Ende werden wir natürlich nicht verraten, insofern bleibt es offen, aber es ist vor allen Dingen auch so eine gesellschaftliche Analyse dieser Zeit, also ein Epos ganz eigener Art, gerade so diese Immigrationsbewegung, also sie, Grace Marks, kommt ja aus Irland, wandert in Kanada, nach Kanada ein und man sieht so, was sie quasi bis dahin alles erlitten hat. Sie kommt halt aus einem relativ, mit vielen Kindern gesegneten Haushalt. Die Mutter stirbt dann auf der Überfahrt nach Kanada, also übers Große Meer. Und der Vater ist auch so ein bisschen ein Säufer und kommt nicht von dieser Flasche quasi los. Und sie ist diese, und das ist ja auch diese Quintessenz des Buches, sie ist diese gut aussehende, charismatische Frau, die sich dann innerhalb eines anderen so als Dienstmagd behaupten kann und dann so nach und nach quasi so ein wenig sich verstrickt und dann plötzlich vor diesem Doppelmord ihres Arbeitgebers oder mit relativ jungem Alter, 15, 16 ist sie glaube ich, da plötzlich konfrontiert wird. Ihr vermeintlicher Komplize, der wird wiederum umgebracht oder getötet und bei ihr bleibt das alles so ein wenig im Raum stehen. Die Besonderheit dieser Serie oder dieses Romans, der dahinter steht, ist, dass es tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht, die in Teilen fiktiv ist, aber halt in diesem Buch halt so verarbeitet worden ist. Und das Grandiose, was ich toll finde, ist, dass innerhalb dieser 6 Teile so immer mehr Stücke oder Puzzlesteine aus der Vergangenheit zum einen von Grace herausgeholt werden, dass man sieht, was sie quasi alles im jungen Alter durchlitten hat, worauf sie hinauskommt. Also sie sieht, dass ihre Mutter stirbt, sie sieht, dass ihre beste Freundin stirbt, sie sieht, wie sie in gewisser Weise halt ausgenutzt wird, jetzt nicht körperlich, sondern mehr so physisch ausgenutzt wird, wie sie dann versucht, ihren Frieden zu finden und der dann plötzlich nach hinten losgeht. Das Ende ist in beiden Konstellationen, also in Buch und in der Serie, zum Teil vorhersehbar, zum Teil etwas seltsam angehaucht, aber am Ende tut es dem Gesamteindruck in meinen Augen keinen Abstrich, da es ja hier wirklich im größten Teil darum geht, einfach zu sehen oder mitzufiebern, ist sie nun diese Mörderin, diese kaltblütige Mörderin oder ist sie nur ein Opfer ihrer Umgebung oder ist sie nur zufällig im falschen Moment, am falschen Ort und das machen sie ganz großartig. Beide Schauspieler, also die jetzt hier im Fokus stehen, die eine Sarah Gadon, die Grace spielt und auch Dr. Simon, der ja die ganze Zeit auch so einen gewissen körperliche Anziehung verspürt, einen gewissen Crush hat und natürlich dann ganz andere, also er soll quasi analysieren, ob sie vorzeitig freigelassen werden kann und in dem Fall ist es halt so, dass er natürlich dieser rein körperlichen, äußeren Reize auch irgendwie sie erliegt, aber das dann in der Serie auf ganz eigenwillige Art und Weise beendet wird, um es mal so auszudrücken, ganz wertungsneutral. Sehr gut gecastet, diese beiden. Also Dr. Simmons wird gespielt von Edward Holcroft, das dann auch diese Rolle perfekt widerspiegelt. Für mich wirklich eine packende Serie, wenn man einmal anfängt und diese Art von Genre mag, dann auch wirklich nur schwer wieder loslassen kann. Gerade weil es eben in meinen Augen so historisch präzise ist, auch so dieses Umfeld, diese Bilder sind sehr, sehr gut gemacht und gerade wenn man so dieses Handmaid's Tale gemocht hat, vermag man gewisse Parallelen auch hier wiederzufinden, gerade weil es eben um diese ganzen Dienstmarktkonstellationen geht, dieses der Herr, also des Hauses und dann die Untergebenen und das Ganze drumherum und dann ist dieses eben auch immer so in Rückblenden von Grace so toll erzählt irgendwie und das fesselt einen und lässt einen vielleicht am Anfang ein wenig verwirrt zurück, weil es diese ganzen unterschiedlichen Handlungsstränge gibt, aber unter dem Strich ist, wenn man alles dann so aufnimmt und gesehen hat, löst sich das alles so relativ in ein klares Bild auf. Insofern von mir Daumen hoch und ich habe es sehr, sehr gern geguckt. Überrascht war ich, und das muss ich mal so sagen, dass du, Alex, dass dir das so gefallen hat. Woran lag das deiner Meinung nach?
Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen mag ich ja auch diese historischen Sachen. Also ich kann mich hier auch outen, dass ich auch dieses Downton Abbey gerne geguckt habe. Und zum anderen spielt das eigentlich in dieser Serie gar nicht so, finde ich, eine Hauptrolle, weil doch mehr dann so diese sag mal, Kriminalgeschichte von der Alias so erzählt wird. Und das fand ich, war jetzt mehr im Mittelpunkt als so das Historische drumherum. Und das, wie schon gesagt, das war ja sehr, sehr spannend und man wusste nie so richtig, woran man ist und hat so ein bisschen mitgerätselt, war sie es nun oder war sie es nicht. Und ja, das hat mich eigentlich so mehr fasziniert an der Serie, dass man halt so eine schöne, richtig schöne Kriminalgeschichte hat mit Rückblenden und so ein bisschen eine Liebesgeschichte und mit ihr so ein bisschen mitleiden konnte und ist sie nur das Opfer oder ist sie der Täter und ja, das hat mich so wieder abgeholt. Das war richtig, richtig spannend. Das Ende, wie du schon gesagt hast, war okay auf jeden Fall, hätte man vielleicht besser machen können, aber ist nur wie es ist. Und ja, man, ich will sagen, nicht zu viel zum Ende, weil die wollen sie noch gucken, wahrscheinlich manche Leute.
Aber war befriedigend für dich das Ende oder fandst du es dann ein bisschen...
Ja, nee, wie schon gesagt, es hätte besser sein können. Es war dann so ein bisschen, naja, man hat sich irgendwie jetzt zu Ende gebracht. Nee, ich sag mal so, man hätte es besser machen können. Es war okay, aber es gibt bessere Enden. Von daher, sage ich mal, aber das hat jetzt dem Ganzen keinen Abriss getan, von daher auf jeden Fall tolle Serie, auch wieder sehr gut gedreht, schöne Bilder, gute Darsteller, also wieder rundum eigentlich ich habe hier auch eine 8 gegeben in unserer Wertung. Auf jeden Fall eine sehenswerte Serie, die man empfehlen kann. Sehr gut gemacht.
Bevor wir Ann-Marie nochmal das Wort geben, möchte ich doch gerne mal erfahren, Erik, warum hatte ich die Serie nicht so abgeholt, während Handmaid's Tale dich doch begeistert hat?
Ja, vielleicht ist bei Handmaid's Tale dieses futuristische, dystopische Setting, was hier einfach fehlt, dass diese faschistoide Gesellschaft und es hat mich einfach irgendwie überhaupt nicht abgeholt da. Es hat mich nicht interessiert, wer da nun was und warum und weshalb und weiß nicht. Also manchmal guckt man ja sowas und dann catcht's ein und manchmal guckt man sowas in solchen Fällen. Also ich erkenne ja an, dass es gut gespielt ist und gut gedreht ist. Also auf jeden Fall, ich verstehe, wenn jemand das an irgendeinem bestimmten Punkt berührt, dass das jemand mitnehmen kann, weil es ist an sich toll gemacht, aber bei mir hat es einfach nicht verfangen. Ich weiß auch nicht warum. Also, ja, kann es nicht sagen. Also, mir hat es nicht gefallen, es interessiert mich nicht, wer da was, warum, weshalb, wieso und alles auch so traurig mit der Überfahrt, da sterben die Leute und ach, das sieht alles nicht so happy aus und ach, ich weiß nicht, nee, nix.
Ja, aber das ist ja ein Bild dieser Zeit auch, ne? Das ist halt,
ja, mag ja sein, ja. Aber ich muss es ja nicht gucken, oder?
Nö, musst du nicht, aber ich fand es halt interessant.
Ich habe ja auch kein Synchronschwimmen, weil es mich nicht interessiert.
Oh, aber es sind nette Mädels dabei manchmal. Man sieht zwar nicht viel von denen, aber trotzdem.
Ja, ich weiß, dass dir das gefällt. Nee, aber es ist halt, ist eine gut gemachte Serie, gute Regie. Also es ist jetzt rein technisch, kann ich da nichts aussetzen. Und es muss halt an irgendeinem Punkt, muss es halt verfangen, dass du sagst, oh, das interessiert mich jetzt und ich will jetzt die nächste Folge sehen. Da hat es bei mir bei Future Man noch mehr, dass ich noch mehr Interesse geweckt, dass ich gesagt habe, ich will noch wissen, was die da noch machen. Hat Elliot Grace bei mir persönlich jetzt nicht geschafft. Aber wie gesagt, da bin ich ja anscheinend, ja, Geschmäcker sind halt verschieden und ihr habt ja alle eine gute Wertung abgegeben. Bei euch hat es an irgendeinem Punkt halt euch erwischt und ihr fandet es toll. Ist gut so.
Ann-Marie, du hast auch komplett durchgeguckt, oder?
Nein, ich habe erst nur die erste Folge geguckt, weil ich so rumgetrödelt habe mit Anschauen für den Podcast und bei mir war es dann eher wie bei dir, dass ich nicht sofort hatte und ich eigentlich weiter gucken wollte, aber es war irgendwie gestern dann schon 22 Uhr und ja, hab's leider nicht geschafft, aber ich fand die erste Folge sehr, sehr gut. Ich wusste schon in etwa, worum es geht und dachte erst am Anfang des Piloten, uiuiui, das ist aber sehr schwer und weil sehr, sehr viel mit Voice-Over gearbeitet wird und sehr viel, ich glaube, es geht ja auch direkt mit dem Gedicht los und sehr, ja, nachdenklich, philosophisch. Dachte ich erst, uiuiui, ist das was für mich? Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es ist ja nicht, dass es chronologisch dargestellt wird, sondern wir lernen sie ja jetzt kennen, nachdem sie schon 15 Jahre im Gefängnis ist und eben der Fall wird nochmal neu aufgerollt durch den Psychiater und dann arbeitet das ja sehr, sehr viel mit Rückblenden auf verschiedenen Zeitebenen und finde ich auch super gespielt und super, eine super Schauspielerin, die da die verschiedenen Altersjahre, der man das sehr gut abnimmt und haben ein gutes Make-up und gute Ausstattung. Ich gucke auf jeden Fall weiter. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles passiert. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Guck gerade mal, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe. Nein, das war die kanadische Produktion. Und dann auch auf Netflix hatte ich mir noch. Nö, ansonsten natürlich sehr, sehr hart. Also wir sehen dann eben auch, dass sie dass jetzt diese Psychoanalyse etwas ganz anderes ist und dass sie entsprechend Angst hat, weil sie vorher schon in einer Anstalt war und eben auch teilweise bei diesen, Commander oder so, wo sie zu Hause eben als Haushälterin arbeitet.
Ja, das ist ja der Chef des Knastes.
Der Chef des Knastes?
Ja.
Da beim Chef halt arbeitet, dass sie da mit ganz anderen Utensilien schon untersucht wurde und dass da Ärzte kamen, die eben Segen in der Tasche hatten und dass sie da entsprechend natürlich auch gestört ist oder dass ihr Bild da zu Erden ganz anders ist. Fand ich so schon super dargestellt. Die Pilot-Episode war voll gespickt. Also wir haben ja alle Charaktere kennengelernt. Wir haben schon wissen schon sehr, sehr viel über ihre Vergangenheit. Nicht nur beziehungsweise über den Mord selbst, weiß man wahrscheinlich noch das Wenigste, aber eben auch über ihre Kindheit, über ihre Jugend. Und dafür ging der Pilot ja gar nicht so lange, glaube ich. Das ist gar nicht mehr.
Weiß nicht, 60 Minuten?
Es war gar nicht so lange. Ne? Jedenfalls nicht so lange wie der Western. Und dafür weiß man schon echt viel. Und hat mir gut gefallen. Ich gucke weiter. Es sind ja auch nur 6 Folgen. Und ich denke mal, hier können wir sagen, es ist definitiv eine Miniserie. Es geht nicht weiter. Von mir auf jeden Fall beide Daumen hoch. Und ist aber wirklich eine Genresache oder ein Thema. Und dann natürlich auch die entsprechende Ausarbeitung, die einem entliegen muss und es muss einen ansprechen oder eben nicht. Ich kann da sehr gut verstehen, dass vielleicht den einen oder anderen einfach nicht catchen. Nö, interessiert mich nicht, will ich nicht weiter.
Na gut, ich hätte ja ohne weiteres gesagt, also für denjenigen, der The Handmaid's Tale gemocht hatte, der sollte in die Serie reingucken. Hat mir Erik ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, insofern sehr ein kleiner
Bloß, weil die da weiße Hauben aufhaben, die Frauen, das kann sie nicht, das ist nicht die Parallele.
Ja doch, das ist ja auch so dieses gesellschaftliche eingesperrt sein innerhalb deines Standes, nicht rauszukommen.
Aber ich finde, das hat wirklich nicht viel mit gemeinsam. Also
Du hast, Ann-Marie, du hast aus dem Piloten gesehen, du kannst gar nicht mitreden. Ja, Nee, aber
ja, das reicht ja wohl.
Ich finde schon. Aber das ist ja Geschmackssache. Man muss doch nicht
aus.
Ah Gott, da muss doch nicht alle einer Meinung sein. Ja,
natürlich.
Sein.
Na, du, vielleicht bist du auch dadurch, dass Marcus Edwards eben hier eine vielschichtige, interessante und gerade bei Alias Grace eine weibliche Hauptfigur, die überhaupt nicht zu durchschauen ist, dass man das da vielleicht miteinander.
Dann hat er auch die Bücher gelesen. Ne? Er hat ganz anderen Zugang bekommen als
früher. Aber das ist interessant. Bei dem Buch gibt es hinten tatsächlich noch von Margaret Atwood so eine
Witz.
Nein, eine Anmerkung. Eben das ist eben, also die Gedichte halt zum Teil halt wirklich mit dieser Grace Marks zu tun haben. Dann, dass es diese Figur halt, habe ich schon gesagt, also geschichtlich auch gab.
Und was gab es zuerst? Welche der beiden Stories von ihr?
Wie meinst du das jetzt?
Das weiß er nicht.
Welches Buch hat sie zuerst veröffentlicht?
Achso, nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, siehst du, wenn sie hier eine dicke Hose machen und Bücher lesen können und dann aber...
Ebenfalls Alias Grace kam 96 raus und ich würde fast
vermuten... Achso, nee, Handmaid's Tale ist aus den 80ern.
Ist 85, okay. Also gab es erst die Handmaid's Tale und dann kam Alias Grace. Insofern.
Du bist quasi ein Fan.
Fanboy.
Fan will ich nicht sagen. Aber das sind halt zwei, also die Handmaid's Tale habe ich noch nicht gelesen, aber Alias Grace
war die noch gut. Die oder der? Wer?
Sie.
Die Schriftstellerin?
Sie.
Und also sie hat noch ja,
ganz die hat viel. Die hat immer solche Frauenrollen, die so weiße Hauben aufhaben in ihren Büchern? Oder?
Natürlich. Ja. Auf dem so Cover schon. Leicht bekleidete quasi, Mädchen mit Frauen.
Ja, quasi ein One-Trick-Pony da.
Ja, ja, genau.
Eine Cash-Cow.
Nee, aber sie schreibt halt sehr gut und sehr, ich glaube, sehr hinterlegt auch geschichtlich und deswegen passt das auch so. Also deswegen, es war, wie gesagt, ist ja kein historisches, klassisches Buch, weil du das meintest vorhin so, oder keine Serie, sondern es geht halt darum, dass dieses Setting, was gezeigt wird, dieses Drumherum so schön akkurat aussieht und alles irgendwie auch so schmutzig und dreckig ist und man allein auf den Bildern schon mitfühlt, dass das eine Zeit ist, in der man nicht unbedingt als Hausmarkt oder als Handlanger da irgendwie gelebt haben möchte, sondern eher der anderen Seite stehen wollte, wenn man schon in der Zeit leben müsste.
Oh, das sind auch viele grammatikalische Sachen, die ich nicht kenne.
Oh, ihr seid sehr nette.
Plusquamperfekt.
Ja, auch du. Auch du meinst du ein Brot. Gut, also das soll es dann gewesen sein. Alias Grace, eine Miniserie in 6 Teilen bei Netflix erschienen. Sehr, sehr empfohlen, wenn man ein gewisses Faible dafür hat. Und selbst wenn man das Buch schon mal gesehen hat im Buchladen, lohnt sich ein Blick in die Serie auf jeden Fall. So, das soll es dann auch gewesen sein. Also diesmal, wie gesagt, sehr Netflix-lastig mit Gottlos und Alias Grace und eine etwas abgefahrene Hulu-Serie mit Future Man, die man sich vielleicht mal anschauen kann oder zumindest im Piloten geben kann. Wenn Annemarie nicht noch einen Rausschmeißer hat, noch irgendwelche News am Rande, soll es das dann auch gewesen sein. Die Aufnahme für, also die Serien für das nächste Mal stehen auch schon fest. Da wird es seltsamerweise wieder 2 Netflix-Serien geben und eine Amazon-Serie. Insofern wird das Paket, das rundum Sorglos-Paket hat, der wird diese Serien dann schauen können. Annemarie, hast du noch was?
Nope.
Dann
ich melde mich schon mal ab für die nächste Ausgabe, da bin ich nicht da.
Dann verschieben wir die Aufnahme um eine Woche, dann ist die Annemarie wieder da.
Einfach. Hier los.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Erik, tschüss gesagt? Ja, muss ich mal bitten lassen hier so ein bisschen.
Ballungsbogen aufgebaut.
So. www.fortsetzungfolgt.net